Ja, herzlich willkommen zum Twitterier-Podcast. Das ist die zweite Folge. In diesem Podcast setzen wir alten weißen Männer uns hin mit gescheiten Twitterantinnen, um unser Weltbild ein bisschen zu expandieren und zerstören zu lassen. Heute haben wir die Diana Deo bei uns. Sie ist bildende Künstlerin mit einer unglaublichen Vita. Geboren in Graz, hat dann an der Akademie für Bildende Künste studiert, hat viele Auslandsaufenthalte in London, Berlin, Leeds, Florenz hinter sich und lebt aktuell in Wien und Graz und pendelt da hin und her. Hallo Diana.
Hallo Mario. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei den alten weißen Männern, beziehungsweise bei einem jetzt einmal sein darf. Freue mich schon auf den anderen. Und dann schauen wir, was wir zu besprechen haben.
Was wir heute lernen können sozusagen. Ja, da eigentlich hätte ich heute Technik machen sollen und Prollers und der Buffs hätten quatschen sollen mit dir, aber wie das Leben so spielt, hat sich der Buffs eine Familie eingefangen, die hin und wieder zu pflegen ist. Und der Prollers, der ist ein Zeitmanagement-Genie und hat sich anscheinend ein bisschen verkaukelt. Deswegen fangen wir beide jetzt einmal an. Das heißt, ich frage mal die langweiligen Fragen und dann schauen wir, wenn der Prollers kommt, ob er die...
Es gibt keine langweiligen Fragen.
Okay. bildende Künste. Etwas, was uns dreien, soweit ich es weiß, nicht geläufig ist. Das heißt, wir werden heute Einblicke kriegen in eine Welt, die uns tatsächlich bisher verschlossen blieb. Vielleicht fangen wir da gleich mal mit einer Leserfrage an. Wir haben vorher so einen Thread auf Twitter gemacht, wo wir dich angekündigt haben und die Leute gefragt haben, hey, was wollt ihr denn gern wissen? Und die lautet wie folgt. Wann hast denn du beschlossen, beziehungsweise wann war der Zeitpunkt, dass du beschlossen hast, von der Kunst zu leben? Und wie bist du überhaupt drauf gekommen, Kunst zu machen?
Also das hat schon ganz, ganz früh angefangen. Also natürlich habe ich als Mädchen in der Schule auch schon gern gezeichnet. Und das war mein Lieblingsfach. War aber auch so, dass mein Großvater in Salzburg Arzt war, aber nebenbei auch ein Atelier hatte und immer gemalt hat. Und da bin ich als kleines Mädchen schon drin gesessen und habe, weiß ich nicht, seitdem ich mich erinnern kann, habe ich schon mit Ölfarben gespielt, habe mir seine Kunstbücher angeschaut und er hat mir dann natürlich auch alles beigebracht und habe eigentlich recht früh schon damit angefangen, mich mit Kunst auseinanderzusetzen, zu leben. Meine Eltern waren da natürlich auch sehr offen dafür und auch sehr interessiert. Und für mich hat es im Urlaub nichts Schönstes gegeben, als in Florenz in die Kirchen und in den Dom reinzugehen und mir die Kunst anzuschauen. Also ist das so passiert von klein auf und dann habe ich gesagt, ich will Künstlerin werden.
Also quasi familiär belastet ein bisschen durch den Opa.
Genau, familiär belastet. Mein Vater hat auch ein bisschen gemalt und hat auch immer sein Atelier gehabt. Also das war bei uns immer schon so von der Männerseite natürlich, dass die gemalt haben. Und ich war halt dann die Erste, die gesagt hat, ich möchte das aber bitte ganz durchziehen, nicht nur hobbymäßig. Dann haben sie sich nicht mehr so gefreut.
Ah doch, also gab es dann Widerstand bezüglich deiner Weltherrschaftspläne, künstlerischen oder...
Natürlich. Also ich habe dann gesagt, ich wäre Künstlerin. Mein Vater hat gesagt, das war nicht so ausgemacht. Er will, dass ich was Gescheites lernen und werde. Und dann wollte ich eben in Graz in die Ortwendschule unbedingt gehen, weil da gab es eben einen Zweig, dekorative Gestaltung, Bühnenbild. Und das wollte ich halt auch unbedingt machen, beziehungsweise ich wollte halt in die Kunstschule. Das war halt das Nonplusultra. Und der Vater hat gesagt, nein. Und dann habe ich einfach im Gymnasium so lange nichts mehr gelernt, bis ich lauter Fleck gehabt habe. Und dann habe ich Schule wechseln müssen. Und er hat zwar alles versucht, dass ich wiederholen darf oder was auch immer, aber es war zu spät. Und somit bin ich dann mit meinem Sturschädel in die Ortwendschule gekommen. Und das war für mich halt dann... Ja, der Traum. Was natürlich auch interessant war, plötzlich habe ich lauter gute Noten gehabt. Also natürlich Mathematik und DG, was mich nicht so interessiert hat, aber wie gesagt, das war für mich halt auch so, das will ich machen und das ziehe ich durch. Und das habe ich dann weiter durchgezogen bis zur Akademie in Wien, die ich dann absolviert habe und dann Künstlerin geworden bin.
Puff. Ohne. So einfach.
Er hat mich natürlich auch nicht finanziert, ne? Das muss man auch dazu sagen. Er hat gesagt, wenn du jetzt auch noch nach Wien gehst und studierst, kriegst du kein Geld mehr von mir. Ne? Und dann habe ich gesagt, soll mir recht sein und bin halt nebenbei immer 30 Stunden arbeiten gegangen, habe gekönnert, habe alles Mögliche gemacht und ja, und habe mir mein Studium selber finanziert. Und wie man sieht, war das ganz gut, weil man lernt dadurch, mit jeder Situation fertig zu werden und dass man letztendlich auf sich selber sie verlässt und dass man das so durchziehen kann. Man muss halt einbeißen und es halt wollen und ohne irgendwie irgendwelchen Leuten in den Hintern zu steigen, sage ich so.
Ja, über die Kunstszene.
Darf ich das so sagen?
Über die Kunstszene, also allgemein dieses Ding, Szene, ja, in Österreich und vielleicht auch international mit deiner Erfahrung, würde ich eh später gerne noch ein bisschen reden, weil das ist für mich auch so ein Land, das ich überhaupt nicht kenne. Aber vielleicht noch kurz zu deinem Studium. Wenn du sagst, du hast 30 Stunden nebenbei gearbeitet, das ist so quasi fast ein bisschen die klassische Arbeiterkind-Fabel. Wie lange hat dein Studium dann gedauert?
Ich war relativ schnell fertig, ich glaube 5 Jahre.
Oi. Okay, mit was schließt man da ab eigentlich?
Ganz normal mit Diplom, also Magisterart bin ich. Hätte Doktor auch noch machen können, aber dann habe ich mir gedacht, na, Magister reicht für mich beim Arzt, dass ich bevorzugt behandelt werde. Ämtern. Die Frau Magister, kommst halt tätowiert rein und dann schauen sie mal und dann wirst du aufgerufen und das ist halt in Österreich so schön. Ein Magister öffnet nach wie vor alle Türen oder zumindest viele.
Und war das dann der einzige Grund, warum du studiert hast, damit du quasi standesgemäß angesprochen wirst?
Genau, dass ich halt trotzdem einen Respekt kriege. Wenn schon nicht in der Kunst, dann wäre das für mein Magister. Aber ja, nein, das ist halt nebenbei. Aber mir war es halt auch wichtig, das abzuschließen. Und da war dann auch der Zeitpunkt, wo meine Eltern dann auch wieder sehr stolz waren, wie dann die feierliche Übergabe im Semperdepot war und alles recht schön und die ganzen großen Künstler und Künstlerinnen angetreten sind und ich halt auch. Und das war halt für sie schon ein besonderer Moment natürlich. Man hört ja immer wieder, dass man diese Abschlüsse teilweise wegen den Eltern feiert. War bei mir auch so, hätte jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber es war halt dann trotzdem sehr schön und werden wir auch nie vergessen. Ne? Und ja.
Wenn du sagst, du hast Ortwein gemacht, Studium gemacht und puff, warst Künstlerin, das ist wahrscheinlich ein bisschen sehr verkürzt. Ich würde annehmen, während deines Studiums hast du schon mal daran gearbeitet, ein bisschen in die Szene zu kommen, oder? Beziehungsweise auch deine eigene Form zu finden.
Naja, man muss schon dazu sagen, dass ich sehr viel gelebt auch habe. Ne? Also dadurch, dass ich im Nachtleben gearbeitet habe, habe ich natürlich auch das Leben kennengelernt. Und würde das auch nicht missen und hätte natürlich auch im Künstlerinnenkreisen mehr unterwegs sein können, hätte mich natürlich an die richtigen Leute anbiedern können. Mir war es eigentlich lieber, dass ich ja, so ein bisschen die anderen Welten und Abgründe und andere Lebensweiten einfach kennenlerne. Also ich habe diverse Jobs gemacht, ich habe alles gesehen. Und wenn es halt wieder mal knapp mit dem Geld war, habe ich halt wirklich Jobs gemacht, wo ich gut verdient habe, wo ich ein halbes Jahr Eventmanagement, also ja, im Musikbereich etc. Backstage gearbeitet habe und so weiter. Und ja, und habe mir halt mein Geld verdient und dann ist es halt wieder weitergegangen. Also es war für mich schon auch immer wichtig, dass ich nicht abgehoben und mit irgendwelchen Leuten Kontakte knüpfe, wo ich nicht kann oder mich verkaufe. Ich war halt auch immer so, dass wenn halt, gibt es natürlich als Künstlerin auch diverse Männer, die an dich herantreten und sagen, du, geh mal einen Kaffee trinken, dann kaufe ich vielleicht ein Bild ab oder zwei.
Okay.
Und ich war halt immer so, dass ich dann gesagt habe, auf Wiederschauen. Also hat mich nie interessiert, ich habe mich nie verkauft, ich habe nie, wenn irgendwer gesagt hat, man mag es nicht zu dem besonders nett sein, ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich es halt auch einfach nicht machen kann und nicht machen will und das, ja, weiß ich nicht, ob ich dann weitergekommen wäre, vielleicht, aber ich weiß nicht, ob am Ende des Tages, ob ich mir noch in den Spiegel schauen hätte können und so gesehen, ist das eh so, grennt, wie es grennt ist und ich bin zumindest seit 30 Jahren da und präsent. Wenn auch nicht super erfolgreich, aber es gibt genug Künstler, Künstlerinnen, die halt dann einen tiefen Fall gehabt haben, ne? Weil es einfach auch nicht authentisch geblieben sind oder sie verkauft haben.
Wenn du sagst erfolgreich als Künstlerin, wie würdest du als Künstlerin Erfolg definieren?
Also finanzieller Erfolg ist es einmal nicht. Erfolg ist für mich, wenn man das Ding einfach auch durchzieht, authentisch bleibt und wenn man natürlich auch Leute erreichen kann. Und für mich ist es immer wichtig, mit meiner Kunst zu berühren und das ist Erfolg für mich. Gibt sicher auch Künstlerinnen, die meinen, Erfolg ist, wenn es Geld scheffeln. Auch okay, ist auch legitim. Also das ist ja immer, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Für mich ist es einfach so der Erfolg, dass ich das einfach durchziehe und dass ich halt auch nie aufgeben habe und von klein auf schon als kleines Kind gesagt habe, das ziehe ich durch und das will ich machen. Es ist ja auch viel auf der Strecke geblieben. Es ist ja so, dass man dadurch dann auch nicht viel Beziehungen eingehen kann. Für mich hat sie ja nie die Frage gestellt, Kinder oder nicht. Ich hätte nie Zeit für Kinder gehabt. Ich hätte nie den Background gehabt, ne, weil ich einfach immer eine One-Woman-Show war. Muss man halt dann auch sagen, will das, ist das für mich in Ordnung? Beides zusammen wäre nicht gegangen mit den Arbeiten, ne? Und so gesehen muss man dann halt auch schon Abstriche machen.
Aber du wirkst so, als wärst du eigentlich ganz glücklich mit dem Weg, den du gewählt hast, oder? Trotz Abstrichen.
Ich kann ja nicht anders.
Der innere Drang ist so groß, dass du gar keine Möglichkeit hast.
Nein, es gibt ja auch, wie gesagt, ich habe ja wirklich auch andere Jobs versucht, wo ich dann auch irgendwie Karriere hätte machen können. Sei es als Geschäftsführerin in der Gastro, sei es andere Sachen.
Langweilige Sachen wolltest du jetzt sagen, so Sachen, die wir machen.
Ich habe mal in der Technikabteilung gearbeitet, wie ich nach Graz gekommen bin. Es war die Hölle auf Erden und ich frage mich heute noch, warum die mich genommen haben. Weil ich hab keinen Tau gehabt, aber ich habe halt mit den Leuten gut reden können. Ne? Die haben halt gedacht, ich kann den Leuten was verkaufen. Nur ich war dann halt diejenige, die die Mindestpensionistinnen gewarnt hat, dass ich bitte nicht den Zusatztarif nehmen soll oder die Zusatzversicherung. Und dann haben sie mich natürlich auch nicht mehr wollen, wie es draufkommt. Ja,
du wurdest nicht Mitarbeiterin des Monats mit deiner ehrlichen Customer Support.
Nein, ich habe jetzt nicht diese Umsätze erzielt, die sie gerne gehabt hätten. Ganz im Gegenteil. Ich habe die Botschriften verschenkt. Und was noch war, ich habe den Leuten halt wirklich geholfen. Ne? Das wollten sie auch nicht so gern.
Ist vielleicht jetzt nicht Firmenpolicy, ja. Deinen Erzählungen jetzt da entnehme ich, dass du schon so ein bisschen diesen klassischen Künstler-Struggle, also klassisch, ich sage jetzt mal Stereotyp, diesen Künstler-Struggle hast, wo du schon immer wieder mal Dinge machen musst, die du eigentlich nicht notwendigerweise machen musst, aber du brauchst sie, um deine Kunst auch zu finanzieren. Ist das irgendwann besser geworden? Ist es für dich einfacher geworden, jetzt sagen wir weniger herkömmliche Arbeit zu machen und dich mehr auf deine Kunst zu konzentrieren? Oder ist das ein permanenter Wegbegleiter?
Mittlerweile ist es so, dass ich nur mehr die Kunst mache. Also mittlerweile bin ich so weit und mache eben auch Workshops und so Sachen. Ich mache auch Auftragsarbeiten und irgendwie geht es aus. Natürlich, wenn dann halt so wie jetzt dann ein paar Sachen kommen oder ich halt auch merke, okay, mir geht es gesundheitlich zum Beispiel nicht so gut und ich habe einen Monat Verdienstentgang sozusagen, dann wird es halt ein bisschen eng oder ja. Kommen halt unvorhersehbare Dinge, dann ist es halt, und dann überlege ich mir schon, geht es aus, was mache ich, muss ich jetzt zusätzlich wieder irgendwo hin arbeiten gehen, aber der Wahl geht es noch und ich habe, muss ich sagen, wirklich auch das Glück, dass ich Sammler und Sammlerinnen habe, dass ich einfach Menschen um mich habe, so wie das jetzt auch wieder war, die dann halt sofort sagen, sie kaufen ein kleines Bild, damit sie mich unterstützen können. Ne? Also anscheinend habe ich irgendwas richtig gemacht, dass dann die Leute wirklich hergehen und sagen, ich unterstütze dich, ich merke, dir geht es gerade finanziell nicht so super. Was kann ich für dich tun? Und dafür kriege ich halt eine Kunst. Also das habe ich mir halt schon auch erarbeitet, dass mich Leute unterstützen. Beziehungsweise man kann sie nicht so unterstützen nennen, weil sie kriegen ja was dafür, sie kriegen ja Kunst dafür. Aber ich finde das eben sehr schön und das ist halt genau das, was eine Kunst ausmacht, und was Kunst bewegen kann, dass du einfach Leute erreichst und im Gegenzug kommt auch wieder was zurück. Mhm. Also das sehe ich so ein bisschen als Sinn und dann für mich als Berechtigung, das weiterzumachen, dass man sich gegenseitig unterstützt und ja, Gutes tut mit Kunst.
Ja, das auch. Wir haben jetzt sehr über die Logistik der Kunst geredet ein bisschen und auch deinen Werdegang eher auf der Prozessebene quasi betrachtet. Mir würde aber interessieren, wie würdest du deine Kunst selbst beschreiben? Wenn du jetzt davon ausgehst, dass dich niemand sieht, dass man dich nur hören kann, wie würdest du dein künstlerisches Werk vielleicht lebensüberspannend beschreiben wollen? Furchtbare Frage, ich weiß.
Nein, es ist keine furchtbare Frage. Meine Kunst bin eigentlich ich. Es ist sowohl Chaos als auch Perfektion. Meine Kunst ist wild und sie ist auch sehr ruhig. Und es ist halt immer diese Dualität da, von dem, so wie ich auch bin, einfach zwei Seiten, was auch das ganze Leben ist. Und meine Kunst besteht aus ganz feinen Tuschelinien, aus fragilen Elementen, aber es wird dann wieder drüber gesprayt und drüber geschüttet und das Ganze geht in Chaos über. Und das ist eigentlich das, was meine Kunst ausmacht. Und es ist, ja, so wie ich halt bin. Und das ist, glaube ich, von allen Künstlern irgendwo ein bisschen was drinnen. Und bei mir ist es halt besonders viel.
Das scheint sich auch ein bisschen in deiner Auswahl deiner Lebensorte wieder zu spiegeln. Also so ein bisschen mit dem gorschigen, chaotischen Orgen Wien und mit dem urlangweiligen, konservativen, furchtbar Dornröschen-Schlaf Graz, oder?
Ja, das stimmt. Also ich pendle zwischen diesen beiden Welten. In Graz sitze ich in meinem Elfenbeinturm. Er ist zwar nicht selber gewählt, aber irgendwo doch. Und mache Kunst, produziere Kunst, habe meinen Ausblick ins Grüne, eben Eichkatzerl, Vögel, Katzen, alles wunderbar, idyllisch. Ja, und in Wien habe ich dann dafür Highlife und habe Kunst, habe Museen, habe meine Freunde, Freundinnen, habe meinen Austausch, habe meine Ausstellungen und ja, und das ist eigentlich ja das Beste aus beiden Welten, so gesehen. Habe ich nirgendwo so den wirklichen Alltag. Mhm.
Das klingt ein bisschen abwechslungsreicher als der herkömmliche Alltag von normalen Menschen.
Ja, und das ist ja das, was uns Künstlerinnen auch auszeichnet, dass wir ein bisschen anders sind. Wir ticken anders und wir sehen die Welt anders. Bei mir ist es halt auch noch extrem. Und das ist ja das Schöne, dass wir eben auch diese Welt, die wir sehen, die wir leben, dass wir die einfach rüberbringen. Und dass dann Leute auch kommen, die bis jetzt auch noch nicht so viel mit Kunst zu tun hatten. Beziehungsweise gibt es ja auch viele, die einfach einen heiden Respekt hat. Ich höre immer wieder, man kann nicht da zur Ausstellung kommen. Ich sage, natürlich kannst du kommen. Warum solltest du nicht kommen?
Das wäre was ich sagen würde. Das ist irgendwie so, dieser ja. Schein und Glorie. Die
und das ist ja genau das, was ich nicht will. Und deswegen bin ja ich genau so, dass ich meine Ausstellungen und meine Kunst soll für alles sein. Ich bin weder elitär noch abgehoben und sage, okay, versteht's das ja alles nicht. Ne? Also ganz im Gegenteil, ich merke, ich kriege ja das Feedback, dass mit meiner Kunst, dass ich ganz, ganz viel Leute erreiche. Ich habe ganz viele Leute, die noch nie Kunst gekauft haben, die dann von mir eben Kunst kaufen, weil ich halt auch, ja, glaube ich, auch zu den Leuten hingehe und ihnen das auch erkläre und auch sage und auch jeden sage, kommt's, wenn ihr was wissen wollt, fragt es mich. Und Kunst ist nichts Elitäres, so wie es manchmal verkauft wird. Kunst ist genau für jeden und jede da. Ganz einfach.
Das klingt eigentlich fast schon ein bisschen politisch, würde ich meinen. Würdest du da politische Komponente auch sehen? Jetzt vielleicht nicht konkret bei einem Kunstwerk, sondern allgemein bei dem Tun und wie du vor allem die Kunst transportierst.
Ich habe natürlich als Künstlerin auch eine Stimme und das sage ich ja immer wieder. Deswegen ecke ich zum Beispiel auch an, weil ich halt auch nicht mit meiner Meinung irgendwie mich zurückhalte und ja, ausgehe und gegen Sachen bin und für Sachen bin und das mache ich kein Hehl daraus. Ich finde, dass teilweise Künstler und Künstlerinnen sich nach wie vor viel zu ruhig verhalten. Also
gegebener Umstände meinst du?
Ja, wegen der Umstände. Was ist da? Wo sind die Aufschreie? Wo ist das? Na, man hört nichts. Österreich ist Schweigen im Wald. Und das verstehe ich ja nicht. Auch genauso meine ganzen Künstler und Künstlerfreundinnen. Es gibt ein paar, die sind laut, aber es gibt ganz, ganz viel. Na, da kennt ja von der ÖVP, wer kommen und ein Bild kaufen. Hm. Ja, wie viel von der ÖVP haben mich schon blockiert? Oder welchen FPÖler habe ich aus der Galerie geworfen und habe gesagt, weg? Also, weiß ich nicht. Aber es ist halt einfach, ja.
Aber ist das die Person, Diana, die das zusätzlich zur Kunst macht? Oder ist das tatsächlich auch Teil oder Inspiration sogar für deine Kunst?
Nein, das gehört dazu, das ist ja alles eins. Als Künstlerin eben bin ich ja ein politischer Mensch. Als Künstlerin habe ich ja Stimme. Mich hören viele Leute und die Stimme muss ich auch nutzen. Ich kann ja nicht einfach nur hergehen und die heile Welt präsentieren und mich nicht äußern, wenn ich Ungerechtigkeit oder Diskriminierung oder sonst irgendwas sehe und mitkriege. Und das war doch, früher haben das die Künstler und Künstlerinnen genauso gemacht. Braucht man ja nur die Biografien anschauen. Kaum jemand war nett, politisch und engagiert, und das natürlich fließt das dann in die Arbeit ein. Und bei mir ist es natürlich, es sind dann immer, gerade bei meinen Bildern, immer auch versteckte Messages. Es sind halt, man muss bei meinen Bildern natürlich auch zweimal, ich bin niemand, der das jetzt plakativ irgendwo raufschreibt, bei mir sind es immer die subtilen Botschaften, und da zwinge ich halt den Betrachter oder die Betrachterin, dass man hinschaut und dass man dann von allein draufkommt. Das ist...
Ach, du regst die Mitarbeiter an, das ist ja sehr furchtbar. Muss man was tun auch noch, um deine Kunst zu rezipieren?
Ja, bitte.
Aber so wie ich dich verstehe, würdest du schon meinen, dass Kunst einen politischen Auftrag bis zu einem gewissen Grad auch hat. Und was ich vielleicht auch ein bisschen herausgehört habe, ist, dass speziell in Österreich das vielleicht nicht ganz so ist, aufgrund der Förderstruktur, sagen wir mal. Also jetzt nicht nur staatlich, sondern allgemein, dass man halt schwer hat, hier zu überleben als Künstlerin und dementsprechend vielleicht ein politisch ein bisschen... ruhiger die Sache angeht? Würdest du meinen, das ist ein Unterschied zu anderen Ländern? Du warst ja in London und Florenz und so weiter.
Da sind die Leute generell offener und mir kommt vor, dass das einfach ein ganz anderes Lebensgefühl ist, auch was dieser Zusammenhalt von Menschen angeht oder Künstlern, Künstlerinnen. In Österreich schaut halt jeder, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Da schaue ich mal, nein, das ist meins, da könnt ihr ein Bild verkaufen, da lasse ich niemand anderen hin. Das ist Österreich und das ist der Schnitzelneid, der Bekannte, und das zieht sie ja durch. Ne? Gleichzeitig ist es in Österreich so natürlich, Förderungen, auch ein Lieblingsthema von mir, wo ich... dann, wie ich nach Graz gekommen bin, gleich mal gehört habe, ich muss da ein bisschen mehr mit der ÖVP, muss ich auf Veranstaltungen gehen, dann können wir schon was machen mit den Ausstellungen. Ne? Ja, genau. Also das sind schon so Dinge, wo man dann auch sieht, Förderpreise natürlich werden an die Liebkinder vergeben. Mir hat man gesagt, wie ich während Corona um eine Förderung angesucht habe, hat man mir gesagt, ich habe ja schon damals 2000 eine Förderung bekommen, das sollte reichen. Ich habe gesagt, von den 1.000 Euro lebe ich noch super. Danke, Stadt Graz. Und du siehst aber, dass andere halt ständig, man sieht das ja, wer dann die Förderungen kriegt. Ne? Und das sind halt immer die gleichen und das sind immer Leute, die anscheinend drin sind im System. Tun wahrscheinlich auch was dafür.
Aber vielleicht noch nicht notwendigerweise Kunst, sondern... andere Dinge. Ja.
Natürlich, man muss halt auch mit den richtigen Menschen verkehren. Und da sage ich, ich gehe lieber in meine Stammkneipen in Wien und umgib mich mit Leuten, die normal sind für mich, als wenn ich mich bei irgendwelchen komischen Leuten anbiete und einen ganz schlimmen Abend habe. Also man muss da halt differenzieren, das habe ich immer so ausgesucht. Und ja, andere machen es halt anders. Aber es ist natürlich immer politisch, mit wem umgibst du dich und wo hast du deine Freunde und Freundinnen. Wir sind in Österreich.
Ja.
In Kunst, Kultur, das ist überall so. Das zieht sich ja durch in Österreich, oder? Tatsächlich. Fängt beim Schrebergarten an und geht dann halt, ja, bis ganz nach oben und bis zum Staatskünstler. Ja.
Aber du hast es dann zumindest außerhalb dieser Strukturen tatsächlich auch zum Erfolg geschafft, dass du davon leben kannst. Und in meiner Erfahrung, in meiner Umgebung, bei meinen Freunden, ich habe durchaus auch Künstlerfreunde, auch wenn die jetzt nicht in deinem Metier arbeiten, Musiker vor allem, dass davon leben ist ein hartes Brot, speziell in Österreich.
Ja, wenn ich da eben von der Kunst rede, ist es ja auch nicht die Kunst, es ist ja, natürlich, es ist Musik, es sind Schauspieler, es sind Regisseure, es ist ja in jedem Bereich, dass es einfach sehr, sehr schwer ist in Österreich und dass halt, es werden ja Bereich Schauspiel, es werden ja immer die gleichen Schauspieler besetzt und Schauspielerinnen. Hier haben wir ja gestern, irgendwer hat, ich weiß schon, wer es getweetet hat, dass wir 3 Schauspieler und 3 Regisseure haben in Österreich. Also das ist halt nun einmal so. Wir haben unsere Liebkinder und die kommen dann halt dran und das ist einfach so. Und für mich ist es eh, deswegen, ich darf mich eh nicht beschweren und ich habe ein irrsinniges Glück, dass ich trotzdem so weit gekommen bin, dank meinen, so geht's nicht, Fans oder einfach Menschen, die meine Kunst zu schätzen wissen. Und denen habe ich es zu verdanken und natürlich meinen Sturschädel. Und das ist halt einfach durchzirk seit jeher.
Ja, und jetzt ist auch der Prolles da. Wo warst denn, Bur?
Mahlzeit. Ich war auf einem Stand-Up-Comedy-Dings.
Du warst auf einem Stand-Up-Comedy?
Yes, und hab gestand-upt.
Du hast gestand-upt? Bist du lustig vielleicht auch?
Die Leute haben gelacht.
Ich weiß nicht, ob über oder mit mir. Ja. Alles klar. Ich habe bereits das Vergnügen gehabt, der Diana ganz viele Fragen in den Bauch zu fragen. Und ich möchte noch eine fragen und dann kannst du vielleicht einmal übernehmen, damit du einmal was arbeitest. Ich bin ja ein Computerhaberer. Also ich sehe ein Problem und dann setze ich mich vor die Tastatur und dann mache ich Dipsi-Dapsi und dann fallen Sachen raus, die halt das tun, dass das Problem löst. Ich würde meinen, dass das Erarbeiten eines Kunstwerks ein bisschen ein anderer Prozess ist. Magst du uns vielleicht einmal einen Einblick geben, wie so ein Kunstwerk entsteht?
Ja, das habe ich vorher, glaube ich, schon gesagt. Das ist ja im Grunde genommen, es ist ja in mein Leben integriert, das ist ein Gesamtkunstwerk. Es fließt ja alles rein und die Kunst funktioniert bei mir einfach auch nicht, dass ich mich zum Beispiel hinsetze und sage, ich tue von 9 bis 11 malen. Bei mir passiert, das ist ein ständiger Prozess, besteht aus, ich tue Musik hören, ich tue lesen, ich setze mich kurz hin, mal wieder was, dann stehe ich wieder hin, dann spray was, dann kann es sein, dass ich irgendwas anders mache und es passiert bis in die Nacht. Es kann auch sein, dass ich um 2 in der Nacht irgendwie, dass mir einfällt, ich muss jetzt da weitermachen. Also es ist ein ständiger Prozess, wo ich an Bildern arbeite. Meistens arbeite ich an mehreren Bildern. Da wird, natürlich habe ich eine Grundidee. Es gibt zum Beispiel, wenn ich eine Ausstellung habe, gibt es ein Thema. Das zieht sich durch. Kann aber sein, dass es, ich habe halt auch immer im Grunde genommen Grundthema. Das sind halt Menschen, das sind Frauen, das sind aber auch abstrakte Bilder. Je nachdem. Und da wird eben dran gearbeitet. Und es gibt ein Fundament und auf dem baue ich auf. Und so entstehen dann die Bilder. Überlegen tue ich mir am Anfang was, was alles weitere dann passiert, ist voll aus dem Bauch heraus. Also irgendwann ist dann Chaos um mich. Und wenn man dann schaut, zum Beispiel kurz vor einer Ausstellung, ist dann sowieso am liebsten vorbei. Und dann wird auch nicht mehr geschlafen. Es ist ja dann auch so, dass ich dann so, es ist wirklich so, wie man sich das von einer Künstlerin oder früher von einem Künstler wie Van Gogh oder ein schönes Beispiel vorgestellt hat.
Naja, vielleicht halt, nicht so ein schönes Beispiel. Ja, zeig mal deine Ohren her.
Also ich schlafe dann auch sehr, sehr wenig und dann geht es halt. Also es ist wirklich auch völlig, gibt den Kick, wo du einfach dann ja, drinnen bist im Vorwasser, wenig schlafst und einfach nur mal zack, zack, zack die Idee raus hast, ist natürlich auch meine Persönlichkeit und wie ich halt bin und wie ich arbeite. Natürlich, es hat damals auf der Akademie auch schon Studenten und Studentinnen gegeben, die um 9 Uhr hingegangen sind und um 12 Uhr sind sie wieder heimgegangen jeden Tag. Ne? Ich bin diejenige gewesen, die in der Nacht, ich habe meinen Schlüssel gehabt, ich bin in der Nacht allein hingegangen, habe meine Musik auftrat und habe die Nacht durchgemalt. Und in der Früh bin ich wieder heimgegangen, wenn alle gekommen sind. Also es ist natürlich auch herangehend, ich mache ein irrsinnig viel natürlich in der Nacht, weil ich einfach ein Nachtmensch bin und weil ich die Ruhe brauche und keine Ablenkung habe. Also so passiert Kunst, bei mir zumindest.
Was die Nacht betrifft, sind wir uns dann eh relativ ähnlich, weil auch bei mir ist das so. Und was ich auch jetzt herausgehört habe, es gibt auch bei dir sowas wie einen Flow. Also bei mir gibt es das, wenn ich gerade so tief drinnen bin und quasi die Welt verschwindet und nur mehr ich und mein Problem da sind, ja, dann fließt das alles einfach. Und dann 6 Stunden später siehst du, ah scheiße, jetzt ist 4 in der Früh, aber du hast das gemacht, was du machen wolltest.
Vollkommen richtig, und dann gehst du glücklich schlafen.
Genau. 2 Stunden. Aber was ich auch raushöre, ist so quasi ein bisschen da dieses, wie die Hausaufgabe zu spät machen oder so. Das ist dann eine Veranstaltung, eine Ausstellung, und du arbeitest bis zum letzten Drücker noch rein. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Es ist besser geworden, und ich fange relativ früh an. Also früher war es extrem, dass ich relativ spät angefangen habe. Mittlerweile fange ich früh an. Aber es kommt aufs Gleiche raus. Weil dann einfach nachher noch so viele Ideen habe und das, und dann bist du so im Flow drinnen, dass ja lauter Ideen kommen. Das geht ja zack, 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 und dann muss ich das machen, und dann, es kommt ja dann immer mehr, je mehr du machst. Und deswegen ist es bei mir, das ist auch total schön, dass ich das jetzt feststelle. Früher habe ich immer schlechtes Gewissen, habe von meiner Galeristin gehört, man kann es nicht einmal früher anfangen, muss das immer vom Letzten. Jetzt weiß ich, es ist völlig wurscht, weil ich dann sowieso auf dem letzten Drucker trotzdem noch was mache. Also, alles gut.
Aber du brauchst auch ein bisschen den Druck. Ich weiß von mir, ich bin ja ADHSler, also typischer ADHS-Trait ist halt so, ohne Deadline passiert nichts. Und frühestens 2 Wochen vor der Deadline oder manchmal 2 Tage vor der Deadline, wie du überhaupt erst angefangen. Ne?
Ich auch ADHS, also ADS, also deswegen kann man dann natürlich auch mit dem ein bisschen arbeiten, ne? Und mit dem ganzen Druck, wie das dann zustande kommt. Aber eben deswegen war es für mich auch total schön zu erfahren, dass es eben wurscht ist und dass das eben nicht nur daran liegt, sondern einfach auch am Flow vielleicht oder wie auch immer.
Tja. Hast du noch eine Frage dazu? Oder kann ich schon die nächste stellen, Leonard? Ausstellungen. Wie machst du deine Ausstellungen oder wie funktionieren deine Ausstellungen? Also, wirst du da eingeladen von Ateliers, war das falsche Wort, aber von Freunden oder von Ausstellern oder das selber?
Ich war früher teilweise auch bei Galerien unter Vertrag, beziehungsweise habe mit Galerien ausgestellt, war allerdings immer, ja, man muss ja 50% von den Verkäufen abgeben für das, dass sie halt die Arbeit machen.
Okay.
Und letztendlich ist es so, dass die meisten nicht die Arbeit machen und du als Künstlerin die Arbeit trotzdem auch machst und dann trotzdem die 50% abliefern musst. Und deswegen habe ich...
Du zahlst quasi die 50% dafür, dass sie halt vernünftig bewerben, weiß nicht, also Werbung machen, ihr Standard, wie heißt denn das, Standard, haben, der immer regelmäßig kommt und... Genau. Wenn du das nicht machen, hast du halt quasi den Arsch offen, mehr oder weniger, wenn du es nicht bewerben hast und für nichts zahlt, sodass halt deine Bilder in den Raum
hängen. Ja, genau.
Und das ist ein bisschen unfair.
Das, wie gesagt, es kommt halt auch noch dazu, dass bei mir sehr viel ist, dass ich eben viel Leute habe, die ich kenne, die immer kaufen und wo ich dann halt da mittlerweile dann das Problem gesehen habe, dass ich die Leute bringe. Und dann ja für 50% abliefern für das, dass meine Leute kaufen. Ne? Es gibt natürlich auch Künstler und Künstlerinnen, die dann sagen, dann warte, bis die Ausstellung vorbei ist und verkaufst dann. Ne? Das ist ja das Grundübel. Deswegen ist das auch immer so eine Vertrauensgeschichte. Nur das widerspricht mir, weil ich niemanden bescheiß. Ja? Entweder kauft wer von der Ausstellung, weil ich habe ja auch die Option, die Bilder auszustellen an die Wand. Ich habe die Räumlichkeit. Dann kriegen sie ja ihre 50%. Kein Problem. Aber letztendlich... ja, was mir auch ein bisschen zu wenig an Arbeit, die geleistet haben, was halt eben Werbung angeht oder einfach Leute einladen etc. Das habe ich dann letztendlich ich gemacht. Und dann sage ich, wozu 50% hergeben. Und
tendenziell machst du es jetzt selber. Also du schaust jetzt, dass du die Räume findest oder online. Hast du eine Online-Galerie oder so?
Ich habe online, ich verkaufe eben, ich zeige es auf Instagram, Facebook, Twitter ein bisschen, ne? Aber ich habe jetzt eine große Ausstellung in Wien eben auch gehabt und da hat es auch ein bisschen Troubles gegeben, dass ich mein Geld dann gekriegt habe vom Herrn Galeristen. Und daraus hat sich aber ergeben, dass wir uns als Künstler und Künstlerinnen zusammengetan haben und gesagt haben, was der kann, kann ich auch. Und wir organisieren uns jetzt quasi selber Räumlichkeiten, haben jetzt am 17. April schon die nächste Ausstellung in der Semmelweis Klinik und sind natürlich alle herzlich eingeladen. Ich werde das natürlich auch wieder publik machen und bewerben. Und wo sie einfach Künstler zusammen, wir haben gesagt, wir zahlen halt alle was für die Miete und machen das in Eigenregie und tun uns da zusammen und es kommt keiner daher und haut uns übers Ohr. Wir laden unsere Leute ein und das finde ich, ja, die Grundidee ist ja das, was ich mir immer so vorgestellt habe, dass man sich als Künstler und Künstlerinnen zusammentut und sagt, wir organisieren uns und du bist nicht von irgendeinem Galeristen abhängig. Ja.
Sehr gut.
Und das, was ich jetzt mache, beziehungsweise die letzte habe ich mir auch selber organisiert, habe halt für die Räumlichkeit dann 25% abgeliefert, aber das war im zweiten Bezirk. War super, alles okay, 25% für den Raum gebe ich gern ab und insofern war das natürlich auch alles. Aber ich organisiere mir meine Sachen mittlerweile selber, habe natürlich auch Leute, mit denen ich mich zusammentue und das funktioniert eigentlich ganz gut auch ohne Galerie, weil ich glaube, dieses Galeriensystem ist sowieso irgendwo, ja, veraltet und antiquiert. Das ist einfach eben auch dieses Elitäre. Ich mache lieber eine Ausstellung in irgendeinem abgefuckten Raum und habe einfach das Ganze, weiß ich nicht, und spüre die Kunst, bevor ich da halt irgendwie diese, ja, Elite, ich meine, ich kann es mir auch nicht aussuchen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es ist auch keine super tolle Galerie an mich herangetreten und hat gesagt, sie will mich vertreten, weiß ich nicht, ob ich es mir dann nicht überlegen hätte, aber ich muss natürlich aus dem was machen und ich weiß, dass ich mit gewissen Galerien, zum Beispiel mit der Galeristin in Graz, nie im Leben mehr eine Ausstellung machen würde und deswegen oder auch mit dem Galeristen in Wien, wo ich sage, okay, bis hierher und nicht weiter und dann mache ich das lieber selber. Also gesagt, die super tolle Galerie in New York, weiß ich nicht, ob ich da Nein sagen würde. Wahrscheinlich würde ich Ja sagen, ganz ehrlich.
Lass dich doch verkaufen. So. Jetzt reden wir fast eine Stunde.
Naja, ich würde es mir mal anschauen. Eine Ausstellung kann man machen und dann schauen wir weiter. Also so ist es auch wieder nicht. Aber mit dem, was ich hier an Erfahrung gesammelt habe, sage ich, mit dem kann ich nicht arbeiten.
Gibt es irgendwie ein Forum oder irgendeine Austauschplattform, wo du sagen kannst, du weißt nicht, leibende Galeristen, geschissene Galeristen, dass du halt weißt, okay, mit dem kannst du zusammenarbeiten, die hackeln was und der andere macht gar nichts. Ne?
Mundpropaganda, also nachdem
ich eben noch nicht bin,
weiß man schon, wo die faulen Eier rumliegen und wo man halt vielleicht besser nicht ausstellen sollte, weil man sein Geld nicht kriegen wird, wenn was verkauft wird. Ne? Also das gibt schon, also das spricht sich schon herum.
Oh ja, das kann ich
was nicht so super ist.
Aber ich meine, passiert dir das manchmal, dass wenn du, passieren, keine Ahnung, aber wenn du weißt, dass zum Beispiel zahlst 50% mehr, also dir generell, steigen die Bilderpreise bei solchen Ausstellungen, wo du weißt, du musst 50% abdrücken, weil du musst ja natürlich von deiner Kunst ja selber auch leben. Das ist natürlich was anderes, wenn du es selber verkaufst, ist ja der Umsatz oder Gewinn dementsprechend.
Das ist immer ein großes Thema, weil natürlich die Preise in einer Galerie höher sind. Ja? Nur ich sage, Entschuldigung, wenn ich mir jetzt selber meine Ausstellung organisiere, mache ich ja die gleiche Arbeit wie der Galerist. Ich muss genauso Miete zahlen, ich muss genauso teilweise Strompauschalen abgeben, ich muss ja auch was dafür, ich muss auch das selber bewerben, ich muss in Werbung investieren und nicht nur Zeit, ich muss das ja alles machen, deswegen sage ich, meine Preise sind immer gleich. Allerdings ist es natürlich so, und das wissen die Leute, die gern und oft bei mir kaufen, dass ich ihnen dann natürlich schon auch entgegenkomme. Es gibt natürlich Freundschaftspreise, es gibt auch Leute, mir ist es auch lieber, wenn jemand jetzt nicht so viel Geld hat, kommt er zu mir und sagt, kann ich das in Raten zahlen? ist für mich auch okay. Oder ich gehe halt wirklich ein bisschen runter, weil ich einfach, ja, weil ich mich total, ich bin halt leider, oder Gott sei Dank, so idealistisch, dass ich sage, ich habe so eine Freude, wenn jemand mein Bild haben will, dass ich sage, ja, dann kann ich da auch entgegenkommen. Günstig sind es natürlich nicht, ne? Ich werde es nicht um ein paar Hunderter hergeben können, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht eine Art die Inflation hätten. Und es wird auch, die Leinwand wird teurer, es werden die Farben teurer, es wird der Strom teurer und es ist ja jetzt nicht so, dass das Material für die Kunst jetzt ja, uns nachgeschmissen wird. Ne? Und deswegen muss ich natürlich auch meine Preise verlangen. Und die Preise kommen ja auch dadurch zustande, ich mache das sehr lang, ich habe eine akademische Ausbildung, das gibt sowas wie einen Faktor und auf den wird das Ganze ausgerechnet. Ne? Der geht nach Quadratmeter, kannst du sagen. Mhm. Und das Faktor, den kannst du dir je nachdem, wie lange du das machst, was für einen Wert du hast, was für eine Ausbildung du hast, rechnest du dir diesen Faktor aus und da kannst du deine Bilder, das sind nicht irgendwelche Preise, die man überlegt hat über Nacht. Also die kommen schon woher.
Das also die werden tatsächlich kalkuliert. Weil ich hab letztens von einer
Quadratmeterpreise.
Ja, es klingt fast ein bisschen nach Malermeister Franz. Ja, was habt ihr denn für eine Raumgröße? Ja, machen wir einen guten Preis.
Bisschen schon, gell?
Genau, so schaut's aus. Ja.
Ich habe nämlich letztens recht günstig in eine Handvoll Kunstwerke, an eine Handvoll Kunstwerke gekommen. So. Und da sind aber hinten noch die Preise gestanden, mit denen die mal ausgestellt waren oder mit denen die verkauft hätten werden sollen. Mhm. Ich hoffe, das war ein Schilling, aber da war ich schon überrascht. Da habe ich mir dann mal überlegt, wie die kalkuliert werden. Aber wahrscheinlich muss man irgendwie das eigenen Fame rein kalkulieren, eh auch wahrscheinlich, und Bekanntheitsgrad und halt natürlich die Nachfrage immer. Ne? Weil
wenn ja. Naja, es, natürlich, wenn du einen Namen hast und bei einer renommierten Galerie bist, kannst drei Stricherl hinmalen und ist okay. Ja, also jetzt als Beispiel. Ist natürlich, der Kunstmarkt ist halt eine eigene Geschichte wieder. Ne? Aber ja. Ich bewundere natürlich jeden und jeder, die es trotzdem schafft. Und wir hatten da auch einen Mitstudenten an der Akademie, der ist ja ziemlich weit und gut rausgekommen, weil er halt auch sich mit den richtigen Menschen umgeben hat und die richtige Affären angefangen hat. Und dadurch ist er halt bis nach Hollywood gekommen und hat sich dann halt selber zusammengehört, weil er gierig geworden ist. Und dann ist er halt vom FBI wegen Kunstfälschung gesucht worden. Aber er hat einfach drei Stricherl und hat halt nur, es war seine Idee und er hat die vermarktet. Und ich sage, das ist vollkommen okay, gut ab, danke, dass du es geschafft hast. Also ich bin da auch nicht neidig, so wie sehr viele. Ich sage, ich finde das großartig. Scheiße ist, wenn du dir das dann vor lauter Gier einfach, hast eh dein Ferrari und lebst in Hollywood und der Johnny Depp und der Brad Pitt kaufen von dir Bilder und dann haust das da zusammen. Blöd, ja, aber okay.
Ja, Kunst ist auch ziemlich relativ. Ne?
Ja. Ja.
Ich sehe schon, wir müssen mit der Diana mal tschechern gehen, damit sie uns den ganzen Kunst-Dirt dann erzählen können, weil jetzt muss sie sich, glaube ich, ein bisschen zurückhalten, dass sie nichts Klagbares sagen.
Ja, das kann man alles googeln. Oh je. Das war doch eh in der Zeitung, also das ist kein Geheimnis, was damals, also,
ja. Ich habe Fetten erzählt bekommen, das habe ich immer leibend als selber nachlesen müssen, ja. muss ich dazu sagen.
Der Prollers tut sowieso nicht gern lesen, oder unbedingt sogar braucht alles als Video oder eben als Echtweltgeschichte. Also das passt ganz gut.
Wie kann man 2024 noch Blogs schreiben? Da macht man Vlogs, Videologs. Das kann ich mal anschauen. Ach,
wer macht denn das?
Hey, was hat's denn hier für Haters da?
No,
Text ist auch schön. Text ist
Hauptsache, die Menschen finden ein Ventil, sich auszudrücken. Ich mache es über schlechte Wortwitze.
Ich lese lieber 5 Minuten, als dass ich mir 30 Minuten jemanden anschaue, der das als E-Mail senden hätte können. Das
ja, ist, danke. Das stimmt. Bin aber
auch okay, so. Das stimmt auch. Ja.
Aber so sind wir alle unterschiedlich, gell? Oldschool.
Ja. In der Tat. Ja, ich habe früher eigentlich auch mehr gelesen, weniger YouTube geschaut, aber jetzt sind ich auf YouTube die Dinge schneller als mit Google, weil ich gefühlt das Algorithmus komplett mehr gegangen.
Algorithmus ist ein gutes Stichwort. Ein sehr gutes Stichwort, weil ich hätte da nämlich auch eine kurze Frage. Also ich bin ja so ein Computer-Havier. Und was du machst, ist ja jetzt nichts mit Computer. Soweit ich es zumindest, verfolgen habe können, wenn ich mir so deine Werke anschaue.
Ja. Vollkommen richtig.
Ist dir der Begriff der generativen Kunst, ist das ein Begriff, den du schon einmal gehört hast?
Ja.
Und ich vernehme auf Basis deines Gesichtsausdrucks, den die Hörerinnen jetzt nicht sehen, dass dies möglicherweise nicht das Top-Material ist, sagen wir mal, mit dem du gern Kunstwerke bauen möchtest oder erstellen möchtest.
Ich finde das super für alle, die nicht malen können, aber
mich.
Wer meine Kunst auch schon live gesehen hat und wer meine Kunst, also es ist sehr viel haptisch, man muss sehr viel, es ist einfach zum Angreifen. Ich arbeite ja sehr viel auch 3D. Ich habe da angefangen von Pflanzen alles Mögliche eingearbeitet. Also bei mir greift man hin und das war, also ich höre das auch immer, wenn Leute dann wirklich zu meiner Ausstellung kommen und die bis jetzt nur immer am Handy oder auf dem Bildschirm gesehen haben, dass das halt ganz, ganz was anderes ist, weil sie halt wirklich in die Dimension geht. Und deswegen, ja, finde ich super, aber ich bin einfach eine Handwerkerin und ich bin einfach, ich muss die Farbe und ich muss das Ganze spüren und deswegen, ja, überlasse ich das denen, die...
Nicht malen können. Ja, das ist eh gut ausgedrückt. Ich mein. Aber du sprichst ihm die Daseinsberechtigung jetzt mal nicht grundsätzlich ab, sondern du sagst einfach,
ja,
das ist...
Ich bin ja total, also soll jeder machen, was er will. Und eben, ich sage auch, wenn jemand 3 Kleckse macht, hat das eine Berechtigung. Es hat auch, wenn jemand das, wie gesagt, wir haben das ja auf der Akademie auch schon so gehabt, wir waren ja immer schon zu meiner Zeit noch ein bisschen so die Maler. Die wollten ja alle in die neuen Medien, zum Herrn Kogel da, und die wollten ja alle mit Video eben was machen. Und wir waren ja immer so ein bisschen belächelt, das sind die Maler und Malerinnen. Ne? Also es hat ja damals auch schon angefangen, aber ich sage, es soll doch jeder machen, was er will, und wenn sich jemand gern auszieht, dann soll er sich gern ausziehen und ich weiß nicht, mit Ketchup anschmieren. Alles okay. Ich lasse ja alle so sein, wie sie wollen, und jeder darf das Kunst nennen, was er oder sie als Kunst benennt. Alles okay. Also ich bin da sehr tolerant.
Das heißt, es gibt keine Kunstform, die dich stört oder sowas. Graffitis in der Innenstadt oder so sind für dich kein Thema.
Nein, es ist alles in Ordnung, weil das natürlich auch, Kunst ist ja immer mit einer Jugend und die Bewegung und was halt auch gerade stattfindet, das ist ja alles sehr aktuell, und du siehst ja auch die Strömungen, du siehst die Messages, das ist ja alles auch, was mich zum Beispiel auch inspirieren kann, was ich da sehe an Schmierereien, ne?
Kommt euch mal an, was man sich anschaut. Ne? Also ich meine, im Donaukanal entlang gehen, das sind meistens, also sehr viele davon ist auch sehr, sehr schön.
Es gibt natürlich, wenn da jetzt irgendwas steht, 3 Buchstaben, sage ich ja, ist jetzt nicht unbedingt Kunst, aber ja, wenn der junge Mensch sich dadurch irgendwie
erleichtern kann. Aber es gibt ja auch Tags, die sehr künstlerisch kreativ sind. Es gibt auch geschissene, muss man sagen, die einfach nur 3 Buchstaben sind, einfach so Blockschrift, aber es gibt ja auch sehr...
Ja, super, es gibt Messages, es ist ja auch so, ich fotografiere das ja oft, ich verwende das ja zum Beispiel in meiner Arbeit dann auch wieder, wenn ich jetzt irgendein Message, sind ja sehr gescheite Sachen und sehr witzige Sachen auch dabei, ne? Das natürlich, ich lasse mich dann auch inspirieren, mache ein Foto und dann kann es sein, dass irgendwo in einem Bild drinnen ist. Also so ist es nicht, also mich inspirieren ja solche Sachen auch und umgekehrt, also hat das schon natürlich auch seine Berechtigung, und wie, wenn, ja, wenn man Blumen zeichnet, ist es auch okay. Deswegen, ja, und ich finde es auch total schön, weil das jetzt eben mit dem Banksy das letzte Mal auch war. Banksy ist vielleicht jetzt nicht der Künstler, wo man sagt, ja, das alte Meister, aber er spricht irrsinnig viel Leute an, und das ist dadurch ermöglicht es wieder anderen Leuten oder jungen Leuten einfach den Zugang zur Kunst. Und er hat ja eine Message und er verbreitet die, und dann hoffen wir halt, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen zum Denken anfangen, wenn sie sich das anschauen und wenn sie den Leibwand finden.
Ne? Ja, fühle ich. Graffiti ist genau mein Ding eigentlich. Also das war meine Kunstausdrucksform, wie ich sehr viel jünger war. Zum Glück ist alles schon verjährt. Zum Glück ist alles schon verjährt.
Können wir das sehen bitte jetzt auch, oder ist das alles schon übermalt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Bilos gibt es sicher noch irgendwo. Oh,
das war
aber also auf den legalen Wänden ist sicherlich schon weg. Oder? Das ist weg.
Ja, okay.
Es gibt nämlich einen Künstler, den ich meine, weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube, er hat Girl, was Girl, S-K-I-R-L. Der macht viel abstrakte Sachen mit Graffiti. Er hat mit Graffiti-Künstler angefangen und macht jetzt aber sehr geile, sehr laune abstrakte Sachen.
Mhm.
Aber das muss ich dir halt logischerweise zeigen, weil. Logischerweise zeigen irgendwann, das werde ich dir einen Link dazu schicken.
Cool.
Ich finde mich voll schön.
Kenne ich nämlich gar nicht.
Ja, das ist ein Wiener, der ist gerade, ich glaube, der ist so upcoming, basically, weil jetzt, also ich sehe auch immer mehr und auch immer mehr Auftragsarbeit von ihm, glaube ich, obwohl es halt echt sehr, weil ich das einfach so schaust, ich sehe es und finde es irgendwie schön, aber ich weiß nie, was es darstellen soll, ich glaube, es ist immer was komplett Abstraktes, oder ich sehe nicht, was es ist. Genau. Aber das muss ich dir eh schicken, weil das...
Ich kann mir jetzt nichts vorstellen.
Genau, ja, das ist eh.
Wir tun es nachher auch in die Shownotes für all die Leute, die jetzt nicht schauen können, weil es ist ja ein Podcast und kein Vlog.
Ja, genau, das ist das. Ich werde es nicht
vergessen. Ja. No to self, niemals mehr bildende Künstlerinnen einladen, weil das sieht ja alles keiner. Kann er was das vorstellen.
Alles keiner, stimmt, ja. Allerdings war. So, generative Kunst, mir hat das gar nichts gesagt. Ist das AI?
Ja, nicht notwendigerweise, also kann auch sein, aber tatsächlich in meinem Metier, das hat schon in den 70er Jahren angefangen, ich hole ganz kurz aus, weil da hat es noch diese nicht sehr T-Bildschirme gegeben, sondern so Laserdinger, da ist wirklich so ein Laserpointer quasi im Bildschirm hinten gefahren und hat Sachen gezeichnet, Linien gezeichnet, halt relativ schnell, damit das ein bleibendes Bild ist. Und dann sind halt Studenten draufgekommen, man kann damit auch coole Dinge zeichnen und haben dann einfach Programme gebaut, programmiert, die Kunst mit großen Quotes ausspuckt. Und das ist herkömmlicherweise, was man durch generative Kunst versteht. Also man ersinnt einen Algorithmus, meistens irgendeine mathematische Gestalt, die dann Pixel ein- und ausschaltet und das ist es dann. So ist es. Speaking of ein- und ausschalten, wie oft schaltest du Twitter ein und aus? Also ist das was dich aufregt oft und dann sagt, halt nimmer? Oder ist es ein Marketing-Tool und du musst dich damit beschäftigen? Oder...
Das ist, so wie ich gesagt habe, das ist, gehört für mich zum Leben und zum Austausch einfach dazu. Ich lasse mich ja von allen inspirieren, ich lasse mich ja von Twitter inspirieren. Deswegen, natürlich, wenn es mir anzipft, schalte ich es aus. Aber ich habe das ja Gott sei Dank alles so eingestellt, dass mich meistens nicht anzipft, sondern dass ich einfach einen schönen Austausch habe und mittlerweile auch zu gewissen Themen Feedback kriege. Ich kriege zu meinen Bildern Feedback. Natürlich ist das für mich genauso wie Instagram oder wie Facebook oder ja, ist es einfach eine Möglichkeit, mich auszutauschen als Künstlerin und inspirieren zu lassen. Und ja, und ab und zu kann man ein bisschen diskutieren. Dampf ablassen ist natürlich auch was Schönes.
Ja, das Dampf ist auch so. Darf aufbauen auch, ja.
Aber das Schöne an Social Media ist ja, dass man es auch dran kann. Das ist ja nicht das echte Leben in Wirklichkeit. Natürlich, es gibt Überschneidungen, aber in Wirklichkeit, ja, hast du mit einer Handvoll, du hast halt mit ein paar Leuten immer wieder zu tun und es ist auch okay. Und der Rest läuft halt mit oder du lernst die halt besser kennen. Es sind halt Leute, die dann halt wieder auftauchen, es sind Leute, die halt weggehen. Aber man darf das halt nicht mit echten Freundschaften in dem Sinn. Natürlich entwickeln sie daraus vielleicht Freundschaften. Man geht mit dem einen oder der anderen Kaffee trinken oder sie kommen natürlich zu meinen Ausstellungen, was mich total freut und man hat dann halt im echten Leben auch einen Austausch. Also ja, hat eigentlich nur gute Seiten im besten Fall.
Ich glaube, so hat Twitter noch niemand beschrieben.
Nein.
Was?
Das war positiv irgendwie.
Ja, ich glaube, das liegt daran, wie sehr man reinigend in seiner Timeline unterwegs ist. Also, wenn man nur Trotteln wegklickt, dann ist es schon ganz okay eigentlich.
Wollt ihr jetzt über das Blocken reden oder was?
Nein.
Ja, dann war er. Ja. Einmal.
Nein, 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 nein.
Nein.
Können wir schon gern, aber wie gesagt, mich interessiert das eigentlich nicht, weil.
Blocken ist immer gut, ist mir immer gutes Recht, ne, eigentlich.
Ich denke mal einfach, jedes Medium braucht eine bestimmte Hygiene, wenn man es konsumiert. Und da rede ich jetzt gar nicht mal von Twitter an sich, sondern allgemein. Wenn ihr bestimmte Zeitungen liest, dann werde ich auch schimmelig im Hirn. Oder wenn ihr bestimmte Fernsehsender anschaut, werde ich auch schimmelig im Hirn. Und die setze mich dann einfach nicht aus. Warum soll ich? Dasselbe gilt für Social Media, meiner Meinung nach.
Ja, eben, das habe ich eh gesagt. Ich muss ja niemanden irgendwie, ganz lustig habe ich das auch gefunden, wo dieser Alexander da irgendwie, schöne Grüße gehen raus, gemeint hat, na, ich soll ja alle die Blog vorher informieren.
Machst du Newsletter? Blog der Woche?
Ja. Zum Beispiel, ich habe ja ein Leben auch noch. Und das ist halt einfach.
Nicht fertig.
Wenn mir im echten Leben jemand am Arsch geht, dann geht er mir halt am Arsch. Und sei mir nicht böse, wenn du halt meinst, irgendwer schießt gegen mich und du musst das liken. Na, was glaubst du, was ich tue? Ciao. Also, ich sage mal, es gibt ja ein bisschen eine Lesekompetenz, dann muss ich mir da halt durchlesen, warum. Ich kann jetzt auch nicht durchgehen und einfach alles liken, dann irgendwann brauche ich mich nicht wundern, wenn irgendwer dann sagt, nur interessiert mich nicht. Und,
mit Gefangenen passiert öfters, man glaubt, dass man irgendwas liked, weil man nicht weiß, dass ein Bezug zu einer Person hat und dann bäm, hast du den Kopf gefressen, aber das ist halt so.
Also ich muss mir das ja, wenn irgendjemand gegen irgendwen schießt, dann muss ich mir das ja durchlesen vorher. Um wen geht's da?
Nein, es gibt ja oft so, was die so anonyme, so Non-Menschen, ne, wo jemand einfach sagt, weiß nicht, wenn du ein Mensch bist, bist du Arschloch mehr oder weniger. Und das hat aber gerade geschrieben, weil er 2 Minuten vorher mit jemandem diskutiert hat, denkst du, naja, solche Menschen mache ich eigentlich eh nicht. Ja. Und dann liest es aber genau die Person, die gemeint war, weil halt ohne dass der Name dort steht und dann.
Ja, das kommt auch richtig. Das ist halt, ne? Aber eben, es ist. Ja, also ich bin ja auch schon genug Leute blockt. Und das ist nie, wie es dann immer so, anlasslos. Ja? Das sind genau die Leute, die dann in der Bar sind, blunzen fett, dann werden sie ausgeschmissen und dann sagst du, ich weiß nicht warum. Ja? Anlasslos, das gibt es nicht. Weil entweder hast du, auch wenn dir das nicht bewusst ist, irgendeinen Scheiß wirst du schon gebaut haben. Aber da muss man dann halt sagen, gut, Bobby, ist okay. Wir sind ja keine Freunde.
Du hast Recht auf Kontakt, ne? Da kannst du nicht. Das kannst du nicht. Wenn man geschissen sein und sagen, der muss mit mir abhängen.
Ja, das ist genau so. Das ist das dann auch so, du musst jetzt mein Freund sein. Das ist, oder auf Instagram schreiben dich Leute an und sagen, kannst du mir bitte folgen?
Folgst du mir schon?
Anschreiben. Dann denke ich mir, du, wenn ich dir bis jetzt nicht gefolgt bin, es gibt ja solche, die tun immer wieder folgen, entfolgen.
Damit du es immer siehst, ja.
Ja. Und dann denke ich mir, wie arm ist denn das, du, wenn ich nicht will, wenn du mich nicht interessierst, oder beziehungsweise du vielleicht schon, aber deine Inhalte nicht. Es ist genauso wie, mir fehlen noch 200 Follower, könnt ihr bitte.
Das war jetzt ein Diss gegenüber dem Prollos, der macht das auch immer. Könnt ihr bitte? Er hat das gemerkt, Prollos, ich glaube, die Diana will mit dir auf die Blutwiesen, die hat gerade gemeint.
Claire, jetzt blockiert.
Ja.
Anlasslos. Und
aber ich habe vor 20 Minuten einen Block gefressen, habe ich gerade gesehen.
Wieso war
das? Passiert das? Anlasslos.
Anlasslos?
Ja, die haben über mich geredet und dann habe ich die Hälfte nicht mehr gesehen.
Meine Güte.
Was passiert halt.
Man verpasst aber nichts.
Muss man durch.
Ich bin auch anlasslos von echt ein paar lässigen Leuten geblockt worden, aber dann frage ich halt nach, manchmal. Ich habe auch schon E-Mails gekriegt, wo die Leute gefragt haben, warum hast du mich geblockt? Habe ich nachgeschaut. Das und das. Oder ich habe gesagt, anscheinend hast du irgendwas gemacht, was mich in dem Moment gestört hat. Es ist ja auch, ich tue ja auch filtern. Es ist ja ein bisschen Schutz. Ich schütze die Leute eigentlich. Weil wenn mir wer auf die Nerven geht, dann bin ich manchmal recht, ja, ich habe keine Impulskontrolle. Und bevor ich die Leute dann oder mich oder dann tue ich lieber blocken, dann ist er Ruhe. Also ich finde, das ist voll nett von mir und eigentlich ist es ein Schutz und man sollte das wirklich auch nicht irgendwie zu ernst nehmen und ja, einfach ein bisschen entspannter sein und du kannst mir ja trotzdem nur lesen, wenn es dich so interessiert. Das tun eh alle.
Das stimmt allerdings.
Also lest es mir und Ruhe ist und lest es alle anderen und blockt es einfach viel mehr.
Blockt für mich ist ein total schönes Schlusswort.
Das wird Quote von der Folge.
Ja, blockt für mich. Tatsächlich, das wird die Show Description dann. Blockt für mich.
Ja, das war jetzt zu dem Thema. Haben wir das jetzt auch einen Hackel gemacht und jetzt können wir wieder über interessante Sachen.
Ja, man kann halt im Internet nicht jeden lieb finden, ne? Aber jeder fühlt sich immer als Opfer. Halt immer, wenn du irgendwo was bloggst, kommt dann nur, da war schon mit Blog, da hält nichts aus oder so. Du musst halt im Internet nicht geschissen sein. Das ist halt wie im Beisel. Wenn du echt im Beisel, also wenn du im Beisel zusammensitzen bist, ein Arschloch, kriegst du auf die Goschen, kannst du eh froh sein, dass du einen Blog gekriegt hast. Ne?
Ist halt Sippenhaftung, das hat es früher auch so gegeben. Also wenn irgendwer Arsch war, waren wir alle auf den angefressen.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was die Leute austrat, oder? Dass man halt im Netz nicht, also dass man da einfach viel schneller wem was an den Kopf wirft, was man im echten Leben nie machen wird. Wenn ich mit dem Prowlers irgendwie im echten Leben beim Tisch sitze, würde ihm manche Sachen nicht sagen, wie es jetzt
da. Ich würde da alles genauso sagen, wie ich es da schreibe. Nein, ich mir nicht. Aber ich habe einfach keine Hemmungen. Null Filter.
Du hast halt auch Ärmel, also da ist was anderes.
Ich bin auch so. Siehst, ich bin auf Twitter ganz gleich wie im echten Leben.
Aber ich hoffe, ich bin auf Twitter nicht zu gemein. Ich bin nur frech, hoffe ich. Man weiß es nicht.
Nein, da bist du schon ein bisschen garstiger.
Nein, nur lustig. Hauptsächlich Lust.
Ja. Ich bin für Kompliment und es funktioniert. Geil!
Solange man was zum Lachen haben, ist alles schön.
Finde ich auch. Ich habe mir gelacht auch. Ich habe blockt und gelacht.
Blockt und gelacht.
Genau.
Lachen über die Blockten.
Perfekt. Die können sich nicht wehren. Schachmatt.
Aber die können jetzt eh alle zuhören und dann. Genau. Können wir grüßen.
Du kannst eine E-Mail schreiben und dürft auf Instagram folgen, nicht folgen.
Ihr könnt uns auch auf Instagram finden. Da könnt ihr uns wieder folgen.
Oder können wir
euch
wieder blocken.
Vielleicht werden wir Freunde im nächsten Leben auf Instagram.
Ja, man weiß es nicht. Es gibt ja noch Blue Sky und Threads. Bist du auf Blue Sky und Threads und so auch? Oder bist du nur auf Twitter?
Überall. Natürlich. Perfekt. Muss man ja schauen, wo man bleibt, ne? Weil man den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat. Ne? Da ein bisschen malen.
Du brauchst nur deine Termine fürs Malen und dazwischen kannst du twittern.
Aber das ist früher zum Beispiel, habe ich während dem Malen, habe ich immer eine geraucht oder habe ein Achterl getrunken. Mache ich ja mittlerweile nicht mehr.
Das Rauchen oder das Saufen?
Beides nicht mehr.
Okay. Also,
während dem Arbeiten.
Also. Ach so, nein.
Und deswegen mache ich dann, ich brauche halt trotzdem meine Pausen und dann setze ich mich halt hin und tue halt wieder ein bisschen Twitter schauen. Also das ist schon Social Media oder mache halt also das kann man dann schon
auch.
Genau. Oder wenn ich grantig bin, dann tue ich einfach ein bisschen schießen, ein bisschen zündeln und dann geht es schon wieder weiter. Ja?
Eigentlich
zur Therapie.
Zur Therapie zündest du Twitter an? Klingt ein bisschen kontraproduktiv. Ich bin ja kein Psychologe, kenne mich nichts aus.
Es muss ja alles aussehen.
Ja, man muss halt sagen, Twitter, an manchen Tagen ist Twitter schon eher so eine Therapie, wo du hiniger rauskommst, als reingegangen bist. Ne?
Das stimmt, aber es ist halt für mich ist auch so ein bisschen Tagebuch, weil ich bin ja auch relativ offen, was so mein Leben angeht und was ich so erlebe. Und deswegen, ja. Gesagt, muss man halt auch da irgendwie das auch ein bisschen unter Kontrolle halten, weil ja, es ist trotzdem sehr persönlich und da brauche ich dann nicht irgendwelche Deppen, die drunter rotzen. Und das finde ich ja prinzipiell so, sind wir wieder bei der Toleranz, lasst doch bitte die Leute so leben, wie sie leben und so sein, wie sie sind. Also finde ich immer super, wenn die Leute dann zu mir sagen, ich soll mich nicht aufregen. Das ist halt Teil meiner Persönlichkeit. Und ich streite halt irrsinnig gern, ist auch Teil meiner Persönlichkeit. Lasst es mir, ist ja vollkommen okay. Ich muss ja damit zurechtkommen, oder? Und ich brauche da nicht irgendwelche Leute, die mir dann erklären, wie das besser macht. Ne? Ein bisschen ausgeglichen sein, ein bisschen Yoga machen. Nein,
das stimmt eigentlich. Aber das Thema, die Leute sind, überall in Senf dazugeben. Ja, wenn du es alle für Würstchen hältst, muss überall den Senf dazugeben, quasi. So sind die Leute heutzutage.
Ja, super. Wir wissen es aber man kann es nicht oft genug sagen, dass ihren Senf einfach auf ihr eigenes Würstel geben sollen.
Heute nur mehr gute Tipps. Also jetzt im Twitter-Blog, was war es? Blockt's mir, aber es war auch, das andere habe ich schon wieder vergessen, das war viel zu positiv. Blockt's mir, lebt's mir. Gerd Birk bloggt und in seinem Film auf eigene Würstel.
Aber wir können jetzt alles nachhören zum Glück.
Ja, wir können jetzt auch alles schneiden. Also es ist ja jetzt kein...
Schau mal, was drinnen
war. Ich glaube, es war bisher, bis auf ein Ding, wo wir kurz drüber geredet haben, war eigentlich, glaube ich, noch nichts zum Schneiden. Also ich habe mich gut unterhalten.
Perfekt.
Hab auch was gelernt.
Haben wir schon über die Auslandsgeschichten geredet eigentlich?
Nein, nicht im Detail.
Nicht im Detail, weil du bist ja sehr viel herumgekommen. Mhm. Also ich habe hier stehen, da warst du in London, Berlin, Leeds, Rijeka und Florenz. Du hast noch länger dort gelebt.
Ja, immer
warst
wieder.
Warst noch länger in den Ländern. Städten, Ländern. Städten, das sind Städte. Wow, Geografie. Ja, was hast du in deinen Auslandsaufenthalten so gelernt? Was hast du mitgenommen und warum bist du wieder in Österreich gelandet?
Ja, das frage ich mich auch. es ist, naja, Österreich ist schon sehr schön auch und hat schon die schönen Seiten auch. Außerdem ist ja die Familie da und die Freunde, Freundinnen etc. Na, es ist, war für mich halt auch wichtig, auch immer ein bisschen rauszugehen und andere Welten, klingt jetzt total schön, gell? Und Künstler, Künstlerinnen kennenzulernen und ein bisschen, natürlich für mich ist natürlich auch immer die Kunst und die Kultur mit der Grund, weil das natürlich woanders wieder anders stattfindet und weil ich einfach mich inspirieren lasse. Und der Unterschied zu Österreich ist halt, dass egal wo ich sonst hinkommen bin, dass die Menschen ein bisschen offener sind und sagen, super, dass du da bist, ne? In Österreich kommst und die sagen, boah, die könnte man was wegnehmen und Dinger weg. Also das ist so diese, habe ich vorher schon gesagt, Schnitzel-Neid-Mentalität. Und das ist halt in der Kunst ist es halt extrem, weil alle haben Angst, dass man ein Bild kaufen kann von wem anderen. Dabei habe ich ja die Einstellung, wenn jemand mein Bild kauft, kauft er mein Bild, dann wird er die Mickey Maus von dem daneben nicht kaufen. Also das ist einfach, ja, Kunst
ist... Man kauft auch nur die Dinge, die einem gefallen. Da kannst du, wenn du nicht genau dieselben Bilder gemalt hast und da hängen halt zwei Bilder nebeneinander, wieder nicht ein Bild kaufen, weil das schiecher findet. Das macht ja eigentlich keinen Unterschied.
Ja, und das verstehen sehr viele nicht. Und ich höre ja, habe ja auch sehr oft gehört, dass Leute mit mir in Österreich nicht ausstellen wollen, weil sie Angst haben, dass ich zu viel verkaufe. Was soll der Scheiß? Also das ist...
Also ich würde mit dir ausstellen. Ich meine, ich mal wie ein Dreijähriger, aber vielleicht gibt es auch dafür eine Szene.
Deswegen auch viel lieber mit dir aus als mit sonst. Also bitte, da reden wir noch drüber.
Die erste Collab vom Twitterio-Podcast. Bin dabei. Ich komme dann saufen, okay? Also.
Du kommst saufen, so was ist du mit Digitan da
hinten? Ah, das wollt ihr nicht. Ich wollte das nicht. Glaubt mir, das wollt ihr nicht.
Die Digitan sind nur zum Anschauen oder kannst du?
Nein, die sind schon zum Gebrauch, aber zum Privaten.
Er spielt so gut und singen tut er auch gut und dann stellt er sich immer, tut immer so, als wenn er nicht. Ich war so, erst machen wir Scheiben gemeinsam, haben wir mal kurz geschickt, was er gemacht hat, war so Bart, oder? Mit dem lege ich mich nicht an. Also so.
Da reden wir noch drüber. Hm. Das schauen wir uns noch an.
Größten Kinderlieder-Hits. Alles dabei. Pumuckl. Zauberer Schrappelschrot, kann ich alles.
Perfekt, Banger. Das sind wir da. Haben wir schon ein gutes Fundament.
Ich habe aber tatsächlich schon mal auf einer Vernissage gespielt.
Für die letzte Vernissage habe ich ja verzweifelt jemanden gesucht, der spielt.
Na schau, und so rollt der Rubel. Vetternwirtschaft in Österreich.
Ja, da müsst ihr ja nach Wien und das Steirer nach Wien, das ist ja grenzgängerisch.
Das wäre sogar in Graz,
Straße,
das wär in Graz gewesen, im Schloss St. Martin.
Ach so.
Der Steward hat dann extra, woher kommt er? Vorarlberg? Hat er extra kommen müssen, weil sonst hätte keiner gespielt.
Oh je. Ja, dann lass das nächste Mal den Proller sein. Der kommt da mit seinem Bontempi-Keyboard und macht da Performance-Kunst.
Ich kann Beatboxen.
Das ist echt. Bitte. Da reden wir noch.
Da reden wir noch.
Wer weiß, was sich bitte da jetzt alles ergibt wieder.
Tja,
wenn man das.
Twitter, siehst du? So funktioniert das. So ist die Energy, die man vorstellt.
Das wird dann eine Vernissage. Also Vernissage.
Oh weh, weh.
Und sonst tun wir uns einfach nur betrinken.
Ich bin absolut vollends dafür, dass wir uns nur betrinken. Also ihr könnt es gerne ausstellen, oder speziell du, Diana. Was denn da beim Prolos seine Kunst sehen mag. Aber Dann gehen wir uns betrinken. Das klingt nach einem guten Plan.
Kannst du ja was trinken. Dann passt das schon.
Das ist so, man zuerst trinken und dann Kunst erfahren. Ne? Ja.
Schäsaufen.
Das geht bei Kunst also auch. Okay.
alles gut. Mach mal.
Zieht sich manchmal noch ins Ausland, denkst du manchmal noch so erst, jetzt ein Jahr, keine Ahnung, Lissabon wird, wer lernt?
Also ich spreche auf Dauer drüber, dass ich auswandere. Ob es dann Wien wird oder...
Wien ist auswandern.
Naja, wir haben Strom, wir haben asphaltierte Straßen.
Ja, nein, das ist ganz anders. Das ist in Graz. In Graz haben wir nur Esel und Erde.
Erze Feuer anzünden muss. Wir haben so Maschinen, die haben Leute in den Hosentaschen, da drücken sie drauf, da kommt eine Flamme raus. Die müssen keine Stecken mehr reiben, das ist arg, oder?
Ja, wir haben schon Steine fürs Feuer in Graz.
Sehr gut. Habt ihr Waschmaschinen auch in Wien, oder?
Ja, wir müssen nicht mehr heiraten, wir Männer.
Oh je.
Und der Marius und die Stepper, da schneiden wir aus.
Ja, ich kriege schon.
Ich denke nicht, dass das habe ich gesehen.
Du reitest uns in Teufelsküche.
Ja, was das für mich? Also, Leute, wir haben jetzt Gesicht hupfen wegen dem Witz. Ich schwöre, es war ein Witz. Und wenn meine Freundin das hört, wird sie mir die Eier langziehen, weil ich es verdient habe. Aber ich kann halt meinen Maul nicht halten.
Deswegen bist du auch dabei.
Aber ja, Wien ist echt, Wien auswandern, der steht auf der Liste, oder ist in Reach, wäre ein Thema?
Naja, nach Wien gehe ich auf jeden Fall wieder zurück. Also das ist jetzt nur eben aus familiären Gründen, dass ich jetzt da bin. Aber ja, Wien wird sicher, aber man weiß es nie. Vielleicht wird es eher Italien als sonst irgendwas. Oder schauen wir mal.
Ja, Ausland ist immer leibend. Wenn man nicht weiß, was die Leute sagen, kann man nicht angefressen sein. Ne? Weil die Wiener Lebensfreude ist jetzt nicht, also Wien ist nicht für Lebensfreude bekannt. Ne? Das ist schon, muss man schon sagen.
Ja, aber ich bin ja jetzt auch niemand, der hohe Lebensfreude ausstrahlt. Also ich lache zwar gern, aber nur wenn die Witze so gut sind wie jetzt. Aber also da bin ich schon ein bisschen haklicher. Also und ich habe ja eher eben die grantige Mentalität. Als wie ich kurz in Graz gekellnert habe, hat der Chef, hat zu allen immer gesagt, nehmt das bitte nicht ernst, die ist nur so unfreundlich, weil es aus Wien ist. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht unfreundlich, ich bin normal. Aber
darf ich fragen, wo in Graz du kölnert hast, oder ist das Information, die wir rausschneiden müssen?
Ich habe dort überall Lokalverbot.
Okay, gut, dann ist sie wurscht.
Nein, weil ich dann halt immer zur Arbeiterkammer gegangen bin, weil es mir nicht so...
Alles klar. Ja, na, dann bist du tatsächlich durch eine harte Schule gegangen.
Glaube ich. Haben wir jetzt die generischen Twitter-Fragen ausgelassen? Ich frage nur, weil ich
hier bin. Shit, ja, haben wir. Ja, bitte, magst du die generischen Twitter-Fragen stellen?
Die generischen Twitter-Fragen.
Die haben wir jetzt voll vergessen.
Haben wir voll vergessen. Wir
haben vergessen, aber das Gute ist...
Warum wir da sind.
Warte mal, das haben wir schon gefragt. Warte, ich bin langsam, es ist spät.
Das ist okay. Du hast jetzt schon was gehört.
So spät ist noch gar nicht.
Wollten wir nicht immer den letzten Shitstorm diskutieren?
Was war denn der letzte Shitstorm?
Der letzte Shitstorm, es gab nicht so einen richtigen Shitstorm. Ich meine, Twitter hat sich aufgeregt.
Doch sicher, unser Announcement, dass wir die Diana einladen, das war doch der letzte Shitstorm.
Das war ein Shitstorm. Natürlich war auch ein Shitstorm, dass Boeing auseinanderfliegt und dass die Raiffeisenbank komplett... In Arsch geht gerade.
Wir müssen an unserer Definition des Twitter-Shitstorms arbeiten, glaube ich. Das war jetzt
das arg. Stimmt. Aber es hat nichts Arges gegeben.
Das ist ein Shitstorm mit vier Hanseln, die sie ein bisschen aufbuddeln.
Genau. Dieser riesige Mega-Shitstorm.
Es hat nichts Arges gegeben. Wie kann Twitter so friedlich sein, den ganzen Monat lang?
Ja.
Wer das?
Ja, du nicht da, mein Schatz. So beschäftigt. Keine Shitstierereien.
Jetzt sind wir froh, dass alles so schön und friedlich ist, oder?
Vielleicht haben wir uns alle geblockt und wir kriegen es deswegen nicht mit.
Das wird es sein.
Das kann nicht sein, ne?
Ja, hast du vielleicht noch eine Empfehlung, wem man folgen kann? Zum Beispiel jemanden, den man nicht so kennt? Jemand, der nicht Armin Wolf oder so ist?
Florian Klenk.
Gut, okay.
Das ist Florian Klenk lesen.
Auch eher ein Unbekannter, wenn wir mal nachschauen, wer das ist.
Hast du nicht gelesen? Der halb Twitter blockt.
Ja, das war ja.
Na, aber gibt es vielleicht jemanden aus der Kunstszene, wo du meinst, dass so Computerhaverinnen oder so Prollers vielleicht da was lernen können, wenn man denen folgt?
Ich bin ja generell gegen so Empfehlungen. Also.
Ja, wir sind ja derzeit im Standard-Twitter-Fragen-Block, deswegen müssen wir die blöden Fragen jetzt noch stören, was der.
Ja, Empfehlung. Empfehlung, Empfehlung.
Du kannst dich auch selbst empfehlen.
Ich hab alle blockt.
Folgst den Leuten, um sie zu blocken?
Nein, folgst dem mit den Eichhörnchen und den Igeln und dann habt ihr wenigstens eine gute. Der mit dem Igel und dem Eichhörnchen tanzt. Folgt dem, schaut sich Igel-Videos an, schaut sich Eichhörnchen an und dann seid ihr genauso ausgeglichen wie ich.
Ist das ein wirklicher Account? Also der mit dem Igel und Eichhörnchen tanzt? Wirklich, den hast du?
Ja.
Scheiße, hey, also ich bin schon so lange auf Twitter, aber mir...
Und der hat so Infrarotkameras, die er immer in seinen Igelbauten und so drinnen hat, wo die Igel dann fressen und sich putzen. Das ist irrsinnig.
Das ist dann, was du dir einziehst in einer 5 Minuten Zigarettenpause, ja. Während du irgendwas Neues erschaffst. Igel und Eichhörnchen, Infrarotkamera.
Twitter, ja super, man kann da wirklich auch Sachen sich anschauen, wo man dann halt runterkommt und dann ist man wieder Sonnenschein und die Lebensfreude kommt zurück und dann denkt man sich, guck mal, schön.
Eichhörnchen, ich bin schon am Suchen, oder?
Ja, Eichhörnchen, Igel. Die Joey hat das letzte Mal, unser letzter Gast, die hat auch irgend so ein Tierding empfohlen. Und ich frage mich, was mache ich falsch? Ich bin schon so lange auf Twitter, ich habe sowas noch nie gesehen dort. Ich kriege immer Pest und Cholera und Tod und Verderben.
Aber das ist, weil du mir folgst. Dein Fehler.
Wahrscheinlich.
Ich kann ihn ja dann teilen und dann.
Ja, dann kommt er schon uns.
Und dann kannst du ihn euch anschauen. Und das ist halt, ich finde so, ja, gesagt. Schöne Sachen sind ganz, ganz wichtig zwischendurch auf Twitter. Bei den anderen folgt man ja eh, ne?
So ist es. Den anderen folgt man ja eh, stimmt, die sind meistens ist und so.
Groß. Aber wenn man nicht blockt ist.
Ja, ich freue mich schon drauf, die Episodenbeschreibung zu schreiben, jetzt auf Basis dessen, was wir da geredet haben, weil es wird das Wort blocken wahrscheinlich recht häufig vorkommen, nur um das Klischee zu bedienen.
Aber du kannst ja jedes Mal, wenn blocken ist, kannst du einen Pieps drüber machen.
Tatsächlich. Ja, wobei das wäre mit der Arbeit im Schnitt, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht tue ich es mal an. Mal schauen.
Naja.
Ja. Liebe Diana.
Absehbar.
Es war uns ein Fest, auch wenn der Prolas zu spät gekommen ist und disrespected hat dich.
Er hat das alles wieder aufgeholt.
Ja, finde auch.
Gott sei Dank, danke schön. Danke für die Absolution.
Wir danken dir vielmals für deine Zeit und wir sehen uns dann auf Twitter.
Ich danke für die Einladung. Schlaft's gut.
Dankeschön, du auch.
Gut, bis bald. Tschüssikowski.
Ciao. Tschüss.